Ja, kommen wir jetzt zur Predigt. Das Predigtthema: Gott, der die Verhältnisse umkehrt. Aus 1. Korinther 1, die Verse 26 bis 31. Wir kennen das alle vom Sport. Wir freuen uns doch, oder zumindest ich freue mich doch, wenn ich sehe, der Außenseiter gewinnt gegen den Favoriten. Und ich habe euch einen Spruch aus Markus 9, Vers 35 mitgebracht. Da sagt Jesus: Wenn jemand der Erste sein will, der soll der Letzte sein. Und aller Diener. Ich finde, das ist ein sehr herausforderndes Wort von Jesus, besonders der letzte Teil und ein Diener sein. Unsere eigentliche Natur ist doch ganz anders. Eigentlich wollen wir doch Boss oder Chef sein. Vor vielen Jahren, als ich meinen Bruder besucht habe und regelmäßig dann mit meinen Neffen gespielt hat, mein Neffe war da so 4, 5 Jahre alt, da hat er mir jedes Mal zu verstehen gegeben: Ich möchte heute der Boss sein. So, das ist ja so ganz niedlich, wenn man das so von einem 4- oder 5-Jährigen hört. Und der kannte natürlich auch nicht den Bibelvers hier. Aber ein bisschen schwieriger wird das natürlich, wenn das erwachsene Menschen machen. Und erwachsene Menschen, die sagen das nicht so platt: Ich will heute der Boss sein. Aber manche machen es ja auch so unterschwellig. Kennt ihr ja auch, ne? Die sagen es nicht wortwörtlich, aber sie geben doch irgendwie zu verstehen: Ich will hier der Boss sein. Und das entspricht ja nicht diesem Bibelvers hier. So, ich werde dir jetzt nochmal den Bibeltext vorlesen. Das ist aus der Luther-Übersetzung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden macht, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Und dass sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde, durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, auf das gilt, wie geschrieben steht: Wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Ich möchte noch kurz vor der Predigt mit uns beten. Herr Jesus, bitte segne die Predigt heute. Ich bitte dich, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern auch Täter deines Wortes. Amen. Als Jesus von den Toten auferstanden ist, holte er das künftige Reich Gottes in die Gegenwart hinein, den Himmel auf die Erde. Wir betreten dieses Reich in unserem Leben durch die Buße und den Glauben an Jesus, sowie durch Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Nicht durch gute Taten oder weil wir ein moralisch einwandfreies Leben führen. Wir werden damit aus dem Reich dieser Welt herausgenommen und in das Reich versetzt, in dem Gottes geliebter Sohn regiert. Die Juden erwarteten, dass ein Messias kommen würde, ein einziges Mal. Stattdessen kündigt Jesus einen Messias an, der zweimal kommt. Kommt das erste Mal in Schwachheit und nicht in gigantischer Kraft. Und damit ist dieses Gottesreich, das sich in zwei Etappen entfaltet, mit den Augen der Welt gesehen, ein verkehrtes Königreich. Der König kommt auf eine Art, der die Werte dieser Welt auf den Kopf stellt. Er kommt nicht mit Stärke und Macht, sondern in Schwachheit, um zu dienen, um als Lösegeld für unsere Schuld zu sterben. Daraus ergeben sich drei Konsequenzen. Erstens, das Prinzip, das alles auf den Kopf stellt, gilt auch für unseren Weg in das Reich Gottes. Wir erlangen die Erlösung nicht dadurch, dass wir wie in anderen Religionen all unsere Kräfte mobilisieren, um ein tugendhaftes Leben zu führen, sondern wir empfangen das Heil durch die Schwäche der Reue und Buße. Zweitens bedeutet es, dass wir in diesem Reich leben, wachsen und dienen. Und das heißt, dass wir auch nicht Macht ausüben, sondern Jesus folgen und dabei unsere eigene Macht aufgeben, um zu vergeben, zu opfern und zu dienen. Und drittens fangen wir an, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Wir verehren nicht mehr die Kompetenten, Starken und Erfolgreichen. Wir verneigen uns nicht mehr vor den Reichen, Brillanten und Fähigen, sondern wir reichen den Schwachen und jenen, die am Rand stehen, die Hand. In Matthäus 19, Vers 30 steht: Viele, die die Ersten sind, werden die Letzten, und die Letzten werden die Ersten sein. Dieser Vers lässt uns einen Blick in Gottes heilvoll verkehrte Welt schauen. Das ist so ganz anders als bei uns Menschen, die sich gerne die Welt um Gottes Bild zurechtzimmern. Und in unserer Welt wird schnell und vordergründig geurteilt. Wer liebt es nicht, auf reservierten Ehrenplätzen zu sitzen oder über sich eine Lobrede zu hören? So ist der Mensch doch auch vor Gott. Er liebt es, sich in besondere Gewänder zu kleiden und sich über hervorgehobene Ämter zu identifizieren. Wer auf dieser Welt wirklich etwas von Ewigkeit hinterlässt, das allein sieht Gott. Das menschliche Auffassungsvermögen lässt sich da leicht täuschen. Die erstaunliche Botschaft der Bibel lautet: Letztendlich verläuft das Leben jedes Menschen in folgenden Grundmuster. Die guten Dinge dieser Welt, die uns als lauter Segen erscheinen, also Schönheit, Macht, Komfort, Erfolg und Anerkennung, aber die wir ohne Gott empfangen, werden zu Flüchen, die uns versklaven und verzehren. Und das Gerechteste, was Gott mit den Menschen machen kann, die ihn nicht wollen, ist, dass er ihnen preisgibt, das, was sie wollen. Und die schweren Dinge dieser Welt, die uns als Flüche erscheinen, also Schwachheit, Entbehrung, Verlust und Zurückweisung, aber die wir im Glauben an Gott annehmen, verwandeln sich in Segen. Jeder Mensch lebt in einer dieser beiden Grundstrukturen. Jeder von uns befindet sich auf einem dieser beiden Wege. In Gottes Ökonomie werden die Großen erniedrigt und die Kleinen erhöht. Aber wenn ich erkenne, dass Gott der großen Umkehrung ist, der Gott, der nach dem Tod das Leben, nach der Kreuzigung die Auferstehung bringt, der den Ersten den Letzten und den Letzten den Ersten sein lässt, dann werde ich fähig, Mut zu schöpfen. Wenn wir diese Dinge nicht vergessen, können wir jede Herausforderung annehmen. Im ersten Buch Mose finden wir Kulturen, in denen zwei Gesetze herrschten. Das erste lautete, dass der Wert einer Frau in ihrer Schönheit und Fruchtbarkeit bestand. Wie viele Kinder würde sie zur Welt bringen, um ihren Stamm mit neuen Arbeitern und Soldaten zu versorgen? Das zweite war das Gesetz der Erstgeburt, in dem der älteste Sohn fast den gesamten Besitz der Familie sich sicherte. Aber auf den Seiten des ersten Buches Moses finden wir einen Gott, der die Werte der Welt umdreht. In einer Generation nach der anderen arbeitet Gott nicht mit dem älteren Sohn, der die größere kulturelle Macht und Status hat, sondern mit den Jüngeren. Abel und nicht Kain, Isaak und nicht Ismael, Jakob und nicht Esau, Josef und nicht Ruben, Ephraim oder Manasse. Später dann erwählt Gott Mose und nicht Aaron und David und nicht einen seiner älteren Brüder. Doch all diese Männer waren nicht nur jüngere Söhne, was an sich schon bemerkenswert war. Sie waren auch Männer mit Fehlern und Schwächen. Und die biblischen Texte versuchen es gar nicht, dies zu verschleiern. Jakob war ein Mann, der es nicht überwinden konnte, dass Esau Papas Liebling war und so zu einem Betrüger und Intriganten wurde. Doch als er dann seine eigene Familie hatte, mutete er seinen Söhnen dasselbe zu. Er hatte seinen eigenen Lieblingssohn, Josef, den er seinen 11 Brüdern vorzog. Dies machte die Brüder zutiefst verbittert und neidisch, aber verzehrte auch Josefs Selbstdarstellung, Selbstwahrnehmung. Seine Arroganz und Wichtigtuerei äußerten sich in Träumen, in denen er der Herr über seine Brüder war. Träume, die selbst seinem Vater verärgerten. Gott stellt dann die Dinge bei Josef auf den Kopf. Josefs Brüder verkauften ihn schließlich heimlich an arabische Sklavenhändler, die ihn in Ägypten an den Chef der königlichen Leibwache verkauften. Dort wurde er zu Unrecht der versuchten Vergewaltigung angeklagt. Nun war er nicht nur Sklave, sondern fand sich auch im Kerker wieder und musste um sein Leben fürchten. Aber dort im Gefängnis beginnt Josef sich zu verändern. Während seiner Gefangenschaft läutete das Wort des Herrn Josef. So benutzte Gott Josefs Lebensumstände, um ihn dazu bringen, ihm zu vertrauen. Die Überheblichkeit, die sonst sein Leben und das Menschen seiner Umgebung zerstörte, war gebrochen. Als Josef einen Traum des Pharao deuten kann, kommt er aus dem Gefängnis frei und wird der erste Minister im Königreich. Er führte ein Hungerhilfeprogramm durch, das nicht nur 1000 Ägypter vor dem sicheren Hungertod bewahrt, sondern auch das Leben seiner eigenen Verwandten rettet. Josefs Wiedersehen mit seinen Brüdern, das in 1. Mose 42 bis 45 erzählt wird, führt zu ihrer Reue und schließlich zur Versöhnung. Doch als Jakob gestorben ist, bekommen Josefs Brüder Angst, dass er ihnen das Böse, was sie ihm angetan hatten, heimzahlen wird. Sie treten vor ihn, um Gnade zu bitten, und er sagt ihnen in 1. Mose 50, die Verse 19 bis 20, habt keine Angst, wie könnte ich denn Gottes Entscheidung in Frage stellen? Ihr hattet Böses mit mir vor, Gott hat alles zum Guten gewendet. Er hat auf diese Weise vielen Menschen das Leben erhalten. Kommen wir zu anderen Helden aus dem Alten Testament. Mose hatte einen Sprachfehler. Später erwählte Gott Erlösergestalten wie Gideon und Simson, deren Lebensläufe Trümmerhaufen aus Fehlentscheidungen und üblen Taten waren. Dass Gott sie wieder und wieder so schwache, fehlerhafte Menschen aussucht, kann kein Zufall sein. Er tut dies, um zu demonstrieren, dass er die Macht hat, selbst aus hoffnungslosen Fällen etwas zu machen. Rahab war eine Prostituierte, Ruth eine Heidin aus einem verachteten Volk. Bathseba, die Frau eines anderen Mannes, die vom König David zum Ehebruch gezwungen wurde. Wieder haben wir es mit Menschen zu tun, die in den Augen der kulturellen Elite moralisch, ethnisch und sozial Außenseiter waren. Doch am Stammbaum Jesu in Matthäus 1 werden alle drei genannt, weil sie zu seinen weiblichen Vorfahren gehören. Von ihnen stammt der Erlöser der Welt ab. Gott nimmt Menschen, die in der Welt am Rand stehen, und stellt sie ins Zentrum. Wir möchten gerne unseren Lebenslauf als Erfolgsgeschichte schreiben, in der wir stark sind und Erfolg haben und die am Ende gut ausgeht. Aber in der gesamten Bibel sehen wir etwas völlig anderes. Ein beständiges Erzählmuster von Leben durch den Tod oder vom Triumph durch die Schwäche. Das offenbart, wie Gott in der Geschichte und in unserem Leben wirkt. Die vielleicht bekannteste Geschichte im Alten Testament, an der Gottes Umkehrung der Werte deutlich macht, ist die von David und Goliath. Die Armee der Philister hatte einen Einzelkämpfer namens Goliath, der die Israeliten herausforderte, einen der ihren im Duell gegen ihn kämpfen zu lassen. David war kein Elitesoldat. Er war überhaupt kein Soldat. Er war noch zu jung, um in die Armee zu gehen. Aber er besiegte Goliath, und das nicht, weil er so klein und vergleichsweise schwach war, sondern weil er es war. Seine schmächtige Gestalt ließ seinen riesenhaften Gegner unvorsichtig werden, sodass er ein gutes Ziel für die kleinen, aber tödlichen Steine von Davids Schleuder abgab. Gott ließ aus der Schwäche dieses noch so jungen Mannes die Kraft kommen, den starken Riesen Goliath zu besiegen. Wir bleiben bei David. Als der Prophet Samuel gerade den künftigen König nach dem äußeren Erscheinungsbild aussuchen wollte, bringt Gott die Sache auf den Punkt, worum es geht, die uns in 1. Samuel 16, Vers 7 beschrieben wird. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr, aber sieht das Herz an. Und die Verfasser der Bibel erzählen uns nicht nur Geschichten, die dieses Thema illustrieren, sondern sprechen es auch direkt an. Jesaja sagt, dass Gott es liebt, die Verhältnisse der Welt auf den Kopf zu stellen und die Armen reich und die Starken schwach zu machen. Gott rettet Menschen aus jeder Gesellschaftsschicht. Aber die Botschaft des Evangeliums ist für die Mächtigen und Privilegierten nicht unbedingt attraktiv. Instinktiv schreiben wir die Erfolge in unserem Leben uns selber zu. Wir bilden uns ein, dass das, was wir erreicht haben, die Frucht unserer Arbeit und unseres Charakters ist. Was wir haben, haben wir uns verdient. Jede Religion, die sich auf natürliche Weise an kompetente, selbstbewusste und erfolgreiche Menschen wendet, unterstützt dieses Selbstverständnis. Die Botschaft, die uns Menschen einleuchtet, lautet: Reiß dich zusammen, spuck in die Hände. Sei diszipliniert, moralisch gut. Wer immer strebend sich bemüht, den kann Gott auch erlösen. Demgegenüber will der Mensch folgende Botschaft von Natur aus nicht hören, weil sie bedroht den Kern unseres Selbstbildes. Du bist ein verlorener Sünder. Du hast viel Unrecht getan und das Gute, das du getan hast, das hast du vor allem aus eigennützigen Motiven getan. Mit all deinen Bestrebungen, auch den religiösen, hast du eigentlich nur Gott manipulieren wollen, um ihn in eine Position zu bringen, in der er deinen Interessen folgen muss. In Wirklichkeit ist alles, was du hast, ein Geschenk Gottes. Ihn sollst du lieben und ganz für ihn leben. Und das tust du nicht und das schaffst du nicht. Aber du kannst gerettet werden, wenn du zu ihm umkehrst. Und diese Rettung geschieht dann alleine durch unverdiente Gnade. Das Problem ist nur, je mächtiger, wohlhabender und abgesicherter man ist, desto mehr fühlt man sich von dieser Botschaft angegriffen und desto undankbarer, undenkbarer wird sie. Gott wird gerecht und fair und die Verhältnisse auf den Kopf stellen und umstürzend. Gerade unter den armen und bedürftigen Menschen dieser Welt. Das Evangelium, also die frohe Botschaft von Jesus Christus, ist die Idee der großen Umkehrung. Die Menschwerdung, der Tod und die Auferstehung Jesu sind eine frohe Botschaft. Wegen der wunderbaren Liebe, die er dadurch zeigte, dass er unsere Stelle am Kreuz von Golgatha einnahm. Jesus kam vom Himmel auf die Erde, damit wir von der Erde in den Himmel gehen können. damit wir eine Ewigkeitsperspektive haben. Jesus war reich und wurde arm, damit wir durch seine Armut reich würden. Jesus wurde zur Sünde, damit wir durch ihn die Gerechtigkeit Gottes bekommen. Der Fluch, den Jesus erlitt, ist unser Segen. Das ist Evangelium. Amen. Ich möchte mit uns beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dich in Jesus Christus uns offenbart hast, dass Jesus für meine Sünden, für unsere Sünden gestorben ist und den Weg zu dir wieder frei gemacht hat. Dass wir das im Glauben annehmen dürfen und nicht aus eigener Kraft es irgendwie schaffen müssen. Dass wir eine Hoffnung haben, auch über den Tod hinaus, die Ewigkeit in Gemeinschaft mit dir verbunden zu sein. In Jesu Namen. Amen.